Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott in der Mitte der Weissacher Tage am heutigen Mittwochabend. Sie haben sich ein interessantes Thema gewählt, vom Text her überschaubar. Also da brauche ich keine 5 Minuten heute Abend, um den Text zu verlesen. Das ist schon eine erste Entlastung. Und zum anderen bin ich überzeugt, es ist das Bibelwort, das am besten bekannt ist und das ganz gewiss am häufigsten gesprochen wird. Kann man dazu noch etwas sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich persönlich habe zu dem Vater Unser und zur Bitte des heutigen Abends, und das werden Sie nachher merken, einen wiederum neuen Zugang bekommen. Und zwar hatte ich letzte Woche eine Bibelwoche zur Bergpredigt mit mehreren Abenden, aber da hatte ich das Vaterunser ausgespart. Und jetzt kam ich bei der Vorbereitung auf viele Beziehungen des Vaterunsers zur Bergpredigt als Ganzer, nicht nur zur Bergpredigt, überhaupt zum Matthäusevangelium, und das wird heute Abend ein wenig meine Linie sein. Bevor ich in diese eine Bitte einsteigen möchte, die uns heute Abend vorgegeben ist, lassen Sie mich kurz ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Es könnte sein, dass ich damit manches wiederhole, was die Vorredner schon gesagt haben, aber da ich die letzten Abende nicht da war, ist es vielleicht für Sie bekannt, für mich aber neu, und deshalb lassen Sie mich trotzdem sagen, einfach als eine kleine Einstimmung. Und zum anderen, das Vaterunser ist ja das Herz der Bergpredigt. Und ich meine, wir täten besser daran, wenn wir nicht Bergpredigt, sondern Berglehre zu diesen 3 Kapiteln aus dem Matthäusevangelium sagen würden. Es ist tatsächlich eine Jüngerunterweisung. Und zur Lehre gehört das Lernen und zum Lernen gehört das Wiederholen. Ich merke das immer wieder, erstens bei meinen Kindern, zweitens bei unseren Studenten und drittens bei mir selber. Wir sind ja vergesslich. Unser Hirn ist manchmal wie ein Sieb. Da bleibt nichts hängen. Und deshalb müssen wir wiederholen. Und deshalb, wenn sich bei dieser Einleitung das eine oder andere wiederholt, dann einfach als Wiederholung. Wir stehen heute bei der abschließenden Bitte des ersten Teils der Bitten im Vater Unser. Es sind ja 2 Teile. Und in diesem ersten Teil geht es ganz ausdrücklich um Gott. Dieses dreimalige Dein, dein Name, dein Reich, dein Wille. Das ist die Abfolge. Es geht zuerst ganz um Gott. Und zwar mit einer höchst sinnvollen Abfolge. Dein Name, damit geht es um die Person. Der Name steht für die Person. Gott selbst soll geheiligt werden. Und das können wir, ihn können wir nur heiligen, wenn wir seinen Namen heiligen. Der Name für die Person. Dann sein Reich und dann sein Wille. Das ist eine klare, logische Abfolge. Die Person, sein Bereich und das, was er in diesem Bereich will. Wir könnten es vergleichen mit einem König. Der König, sein Königreich und sein Gesetz für sein Königreich. Eine ganz klare Abfolge. Jesus war absolut logisch veranlagt. Das sehen wir hier. Aber wichtig Gott. Und dann zum anderen absolut kurz formuliert. Heute Morgen haben wir ein Programm besprochen im Lehrerkreis und da ging es um 6 Minuten. Und dann habe ich kurz gerechnet und gesagt, das sind 18 Vater Unser. Weil ich mich vorbereitet hatte, habe ich in der Zeiteinheit Vater Unser gerechnet. Das Vater Unser können Sie in 20 Sekunden beten. Ich habe es mal gestoppt. Ein äußerst kurzes Gebet. Das ist konzentriert auf die ganz zentralen Sätze. Und das heißt, wir brauchen jetzt Auslegung. Wir müssen fragen, was bedeutet das? Und deshalb hat es Jesus so kurz formuliert, wir können es uns merken, einerseits, und wir müssen es andererseits immer wieder neu auslegen und auf unsere Situation übertragen und zuspitzen. Was bedeutet das für uns heute? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ein weiteres kurz. Ich habe immer wieder den Eindruck, wir übertragen diese ersten Bitten sehr schnell auf die Konsequenzen. Was bedeutet das für uns? Was müssen wir tun, das? Sie werden nachher merken, ich mache das auch. Aber ich hoffe, ich komme immer wieder zurück, was es bedeutet, dass es hier ein Gebet an Gott ist. Das ist das Erste. Gott heilige deinen Namen. Gott dein Reich komme. Gott bitte dein Wille geschehe. Die ersten Vaterunser, nein, das Vaterunser überhaupt, sind nicht zuerst ein Anspruch auf an uns. Das ist dann die Kehrseite der Medaille, die automatische Folge. Ich kann ja nicht beten, dass Gottes Name geheiligt werde und ich entheilige ihn. Das wäre ja nun absoluter Widerspruch. Aber es ist zuerst Bitte an Gott, dass Gott das tut. Diese drei Vaterunser-Bitten führen schon zur Frage, was tun dann wir? Aber zuerst, und das muss klar sein, es sind Bitten. Gott soll, muss das tun. Ohne Gott überhaupt nicht tun. Und eine letzte Vorbemerkung. Alle drei ersten Bitten im Vaterunser sind Bitten, die auf die Vollendung zielen. Ich denke, das wurde wohl gestern sehr deutlich. Oder ich vermute es, ich war nicht dabei, aber so wie das Thema formuliert ist, würde es naheliegen, dass das gestern deutlich wurde. Beten, dass Gottes Vollendung kommt. Alle drei Bitten weisen nach vorne. Vorher in der Begrüßung fiel das Stichwort, nein, nicht in der Begrüßung, in der Vorstellung des Büchleins von Professor Eckstein fiel das Stichwort Hoffnung. Alle Bitten wenden unseren Blick, diese ersten drei Bitten wenden unseren Blick nach vorne. Es erfüllt sich nicht hier und jetzt, sondern es erfüllt sich ganz und umfassend in der Zukunft. Dass Gottes Name ganz und von allen geheiligt wird, dass sein Reich ganz da ist und alles bestimmt und dass es keine anderen Mächte mehr gibt, die gegen Gott stehen und dass sein Wille in umfassender Weise geschieht und zwar sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Diese drei Bitten wenden unseren Blick nach vorne. Christen sind Menschen, die nach vorne schauen. Beter sind Menschen, die nach vorne schauen. Beter sind Menschen, die eine Hoffnung bekommen. Gott kommt mit seinem Weg zum Ziel. Ende der Vorrede. Es kommt der Text. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ein enger Bezug, das habe ich schon gesagt, zwischen diesen Bitten, insbesondere zwischen der Bitte um das kommende Reich und den Willen. Da, wo Gottes Reich ist, da geschieht sein Wille. Da, wo Gottes Reich wächst, wächst sein Wille. Hin zu seinem großen Tag. Aber was ist denn der Wille Gottes? Und um diese Frage, denke ich, geht es im Wesentlichen heute Abend. Ich habe gesagt, ich möchte heute Abend diese Bitte auslegen vom Matthäusevangelium her, von der Bergpredigt und seiner weiteren und engeren Umgebung. Was ist der Wille Gottes? Das Erste, der Wille Gottes ist die Umkehr und der Glauben der Menschen. Das ist das Erste. Unmittelbar vor der Bergpredigt, im 4. Kapitel im Matthäusevangelium, lesen wir, eine Zusammenfassung des Wirkens Jesu mit folgenden Worten. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Merken Sie diesen interessanten Zusammenhang? Es geht ums Himmelreich. Weil das Himmelreich nahe ist in Jesus, weil das Himmelreich in Jesus Christus da ist, könnt ihr umkehren zu ihm und werdet somit Bürger dieses Reiches. Wir merken, wie die Thematik des Himmelreiches viele Teile hier bestimmt, viele Texte bestimmt. Tut Buße, kehrt um. Ich freue mich, dass dies heute Abend dran ist. Denn heute ist Buß- und Bettag. In der Nachbargemeinde, als ich hierher gefahren bin, haben die Glocken geläutet um 7:30. Es war für mich eine schöne Erinnerung. Ich habe es ab und zu unter dem Tag vergessen, dass heute Buß- und Bettag ist, weil es ein Arbeitstag ist. Aber heute ist Buß- und Bettag. Und es ist schön, dass er in vielen Gemeinden begangen wird und dass wir auch heute Abend dran denken können. Das ist Gottes Wille, dass Menschen Buße tun. Dass Menschen umkehren zu ihm, dass Gottlose ihn finden, dass Verlorene zu ihm kommen. Das ist Gottes Willen. Und dieser Gotteswille gilt uneingeschränkt. Wir kennen das Wort des Apostels Paulus aus dem 1. Timotheusbrief. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Oder ich nenne ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 14. Es ist nicht der Wille des Vaters, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren geht. Gott sucht Menschen. Gott will Menschen. Das ist sein erklärter Wille. Darf ich sagen, das ist sein erster Wille. Das kommt vor allem anderen. Für diesen Willen ist er so leidenschaftlich aktiv, dass er das Beste gibt, was er hat, seinen Sohn, damit Menschen gefunden werden. Wem gilt denn dieser Wille? Es wurde schon deutlich, der Wille Gottes, dass Menschen umkehren und zu ihm zurückfinden und an ihn glauben, gilt allen Menschen. Allen. Gott will, dass allen geholfen wird. Und jetzt zur Bergpredigt an den Anfang. Die Bergpredigt öffnet genau mit diesem Programm. Die Bergpredigt ist kein Wort für eine Elite. Jesus hat nicht eine Elite berufen. Jesus kam nicht für eine Auswahl. Für besonders Fromme oder besonders Begabte oder besonders Reiche oder die, die schon besonders viele gute Taten tun. Jesus kam für die geistlich Armen. Das ist der erste inhaltliche Satz der Bergpredigt. Selig sind, die geistlich arm sind. So beginnt Jesus die Bergpredigt. Und Sie wissen, wie es weitergeht? Denen gehört, sind wir schon wieder beim Himmelreich. Interessant, schon wieder bei Gottes Reich. Den geistlich Armen gehört das Himmelreich. Und was heißt denn das? Die, die wissen und erkannt haben, ich kann Gott nichts bringen. Wenn ich Gott etwas bringen kann, dann meine mit Schuld gefüllten Hände. Sonst kann ich Gott nichts bringen. Ich kann Gott nichts vorweisen. Ich bin auf Gott angewiesen. Die, die das erkannt haben, die so vor Gott stehen mit leeren Händen, so wie der verlorene Sohn zurückgekehrt ist zum Vater und sagte, ich habe nichts mehr verdient, ich habe alles verspielt, ich habe mein Erbe verprasst, mach mich zu einem Knecht. So wie dieser Sohn vorgeht, wer so vor Gott steht, geistlich arm, der bekommt das Himmelreich, das Höchste. Es gibt nichts Größeres. Das Reich Gottes, die Welt bei Gott, das kann man nicht überbieten. Das ist Jesu Programm, das ist die Eröffnung der Bergpredigt. Diese Leute will Jesus gewinnen, eben solche. Und damit steht am Beginn der Bergpredigt nicht die Forderung nach unserem Tun, sondern dass wir uns beschenken lassen. Umkehren, Buße tun heißt nichts anderes, als dass wir das in Anspruch nehmen, was uns Gott in Jesus Christus geben will. Buße, Umkehr heißt nichts anderes, als dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen und sagen, hier bin ich, nichts hab ich zu bringen, aber du gibst mir alles. Das will Gott tun. Und sehen Sie, dass das Programm Gottes ist, dass das der Wille Gottes ist, zeigt sich exemplarisch an Jesus, wie er einzelnen Menschen begegnet ist, die nichts zu bringen hatten. Nicht als damals die Frauen zu Jesus kamen mit den schreienden Kindern, da waren ja die Jünger ganz fit und flott und sagten, halt, halt, halt. Das weg damit, das ist nichts für Jesus. Bei Jesus muss man schon ein bisschen denken können, sonst versteht er ihn nicht. Also jetzt wartet noch 10 Jahre, dann kommt er wieder, dann kann er sich mit den Kindern unterhalten. Was sagt Jesus? Bringt sie her. Hat er die Jünger korrigiert. Sagt, bringt sie her, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört schon wieder das Reich Gottes. Und wissen Sie, warum den Kindern? Kinder können sich beschenken lassen. Ich habe zu meinen Kindern noch nie sagen müssen, sag auch bitte. Ich muss sie gelegentlich sagen, sag auch danke. Aber nie sag auch bitte. Die können nehmen. Stoll. Ich habe dieses Jahr einen Geschenkgutschein bekommen, mit einem Computer, total schön ausgedruckt, farbig, ein Geschenkgutschein, Höhe nichts, mit dem Versprechen, ich bekomme beim nächsten Geburtstag das Doppelte. Kinder können nehmen, die werden nicht rot dabei. Leere Hände nehmen, zack. Deshalb lasst die Kinder zu mir kommen. Das ist ein Vorbild für uns mit leeren Händen. Nichts habe ich zu bringen, aber sie bekommen das Himmelreich. Das zweite Beispiel, der Schächer am Kreuz. Nicht ein Kind am Anfang des Lebens, ein Mensch in seiner Todesstunde, der nicht nach Gottes Willen gelebt hat, der nichts mehr für Gott tun konnte. Keine Evangelisation und nichts mehr. Und der in seiner Todesstunde umkehrt. Umkehrt. Und zu dem Gott, Jesus sagt, heute bist du mit mir im Paradies. Für wen? Für alle. Für alle. Die eine Voraussetzung, dass wir es mit leeren Händen annehmen. Wir haben vorher gesungen, ich sage Ja zu dir. Das ist alles. Denn du hast schon Ja zu mir gesagt. Und das müssen wir durchhalten in unserem Glaubensleben. Das ist der Wille Gottes, das geistlich Arme, das Sünder, umkehren können zu Gott. Und jetzt muss ich diesen Punkt abschließen, durch wen geschieht das? Es wird uns eröffnet, diese Möglichkeit durch Jesus Christus. Und jetzt kommen wir bei Jesus Christus wieder auf den Willen Gottes. Weil Jesus Christus gehorsam war bis zum Ende, kann an uns Gottes Wille geschehen. Denn es war Gottes Wille, dass sich Jesus ans Kreuz nageln ließ für uns. Und da hat Jesus in Gethsemane um Gottes Willen gerungen. Vater, ist's möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Merken wir, hier geht's um den Willen Gottes in dieser Anfechtungsstunde Jesu. Um Gottes Willen für seinen Sohn und damit um Gottes Willen für uns. Und weil Jesus den Willen Gottes in seiner Sterbestunde erfüllt hat, deshalb können wir umkehren, weil er für uns gestorben ist. Deshalb ist uns der Himmel eröffnet, dein Reich komme, in dem wir Bürger sind und das hier schon beginnt, weil Jesus Christus auferstanden ist, weil mit ihm das Himmelreich angefangen hat, weil mit ihm die neue Schöpfung begonnen hat, weil Jesus Christus Gottes Willen getan hat bis zum Ende. Deshalb ist für uns Umkehr möglich. Und jetzt merken Sie, hier steht hinter der Bergpredigt der Bergprediger selber. Hier steht hinterm Gebet Jesu, Jesus selber. Dein Wille geschehe in meinem Leben. So hat Jesus gebetet. Das erste vom Willen Gottes, die Umkehr. Sind wir damit doch beim Tun des Menschen? Haben wir nicht gesagt, es geht um das Gebet zu Gott? Liebe Schwestern und Brüder, das muss klar sein. Wir können nicht umkehren, wenn es Gott uns nicht ermöglicht. Und deshalb ist es unser Gebet für uns und für andere, dass wir in rechter Weise immer wieder umkehren und Buße tun. Und deshalb ist es das Gebet, ständig das Gebet, dass Menschen umkehren zu Jesus Christus und so zu Gott zurückfinden. Dein Wille geschehe ist die Einladung zum Gebet, dass Menschen zu Jesus finden. Ist Einladung zum Gebet für die Mission, ist Einladung zum Gebet für die Wortverkündigung in unserer Zeit. Es ist inzwischen eine gute Tradition, dass wir im Bengelhaus am Mittwochmorgen Gebetsfrühstück haben. Also aber zuerst gebetet und dann gefrühstückt. Und das hat dann ein Student vorbereitet und er hat heute Morgen gesagt, also er kommt sich manchmal komisch vor, wenn er wiederholt für dieselben Menschen betet, die noch nicht glauben. Und gleichzeitig hat er gesagt, die Bibel ermutigt uns dazu, dafür zu beten. Beten, dass Menschen zu Gott finden und an ihn glauben, darum geht es. Dein Wille geschehe. Das Zweite, was Gott will, ist das Zeugnis der Christen in Tat und Wort. Das Zeugnis der Christen in Tat und Wort. Zuerst zur Tat. Vielleicht haben Sie eine andere Reihenfolge erwartet. Wir sprechen doch in der Regel von Wort und Tat. Es reimt sich vielleicht auch besser. Aber ich möchte der Abfolge im Matthäusevangelium folgen und möchte sprechen von Tat und Wort. Und jetzt komme ich wieder auf die Bergpredigt zu sprechen. Und da möchte ich Sie jetzt ein bisschen strapazieren. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Ich habe gesagt, ich möchte das Vaterunser oder diese Bitte auch aus der Bergpredigt heraus auslegen. Die, die es sehen können, die meisten. Wenn es zu klein ist, sitzen Sie morgen in die erste Reihe, aber es könnte sein, ich habe morgen keine Folie dabei. Ich habe gesprochen über die Eröffnung der Bergpredigt in der ersten Seligpreisung. Selig sind die geistlich Armen. Aber wenn wir dann in der Bergpredigt fortfahren, ist das eigentliche Thema der Bergpredigt das Tun der Menschen. Und zwar möchte ich sagen, das verändernde Handeln durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, das ist das bestimmende Thema. Nach den Seligpreisungen kommt dieses tolle Wort, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ist ja interessant. Die geistlich Armen, die mit leeren Händen zu Gott kommen, werden durch Jesus Christus Salz und Licht der Welt. Man muss sich das vorstellen. Ich kann diese Doppelheit jetzt nicht ausführen, sonst wäre Thema verfehlt. Aber mit diesem Eingangswort Salz und Licht der Welt bekommt die Bergpredigt ein Thema. Denn da heißt es ja am Schluss, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Dass die Leute, die umgekehrt sind zu Jesus Christus, dann gute Werke tun, ist der erklärte Wille Gottes. Und das lehrt uns Jesus eindrücklich in der Bergpredigt. Und dann folgt auf das Salz- und Lichtwort ein erster Hauptteil in der Bergpredigt. Und da geht's um eine Reihe von Geboten, die Jesus aufnimmt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht schwören, du sollst nicht vergelten. Bis hin zur Feindesliebe. Wille Gottes. Tun. Und dann kommt in der Mitte der Bergpredigt das Herzstück. Das Herzstück. Und wiederum im Herzstück der Bergpredigt, wie könnte es anders sein, das Vaterunser. Das Vaterunser ist das Herz der Bergpredigt. Und dann interessant kommt ein weiterer Teil über das Tun der Jesus-Leute. Das müssen Sie nachlesen. Mit sehr deutlichen Worten, die braucht man gar nicht auslegen, die versteht man auch so. Sollt euch nicht Schätze sammeln, werden wir morgen drauf zurückkommen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ihr sollt nicht Schätze sammeln, ihr sollt euch nicht sorgen, ihr sollt nicht richten. Klare Aussagen über unser Leben. Es ist Gottes erklärter Wille, dass sich unser Leben verändert. Und das Neue Testament, Jesus und die Apostel sagen uns das in ganz deutlicher Weise. Römer 12, Paulus. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euer Denken. Oder 1. Petrus 4, dass ihr hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden lebt, sondern dem Willen Gottes. Es ist Gottes Wille, dass sich unser Leben verändert. Das will er. Dass sich unser Alltag verändert. Dass wir leben, wie er es will. Ich hätte eine Bitte, dass wir dazu nicht sagen, das sei doch gesetzlich. Nein, nein, das ist jesuanisch. Das ist nicht gesetzlich. Da redet Jesus mit einer Selbstverständlichkeit drüber. Wir können doch nicht Salz und Licht der Welt sein, wenn wir die Alten bleiben. Wir können doch nicht Salz und Licht der Welt sein, wenn wir uns nicht verändern. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, sagt Jesus, was tut er denn dann Besonderes? Das tut doch jeder. Liebet eure Feinde. Es geht um Veränderung. Aber jetzt, liebe Schwestern und Brüder, ist etwas ganz arg wichtig. Diese Veränderung können wir nicht losgelöst von Jesus tun. Dann wäre es gesetzlich. Sondern diese Veränderung können wir nur tun aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus. Und diese Veränderung können wir nur tun im Wissen, wir werden es nie vollkommen hinbringen.
Sehen Sie, das ist wie in der Lehre. Jünger Jesu sein heißt Lehrling Jesu sein. Und in dieser Lehre sind wir nie fertig. Sehen Sie, da hat man mal das Pfeil ein bisschen gelernt, so halbwegs, wenn man Metaller ist. Und dann kommt man an die nächste Stufe und dann blickt man schon wieder nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Werkstattunterricht hatte, ich war am Technischen Gymnasium. Der Meister hat uns immer beigebracht, bei welcher Farbe man das Eisen abschrecken muss, wenn man schmiedet. Der Lehrer war der Einzige, der die Farbe erkannt hat. Wir alle haben es nicht geblickt. Der hat es vorgemacht und vorgemacht und es musste Kirsch sein, kirschrot. Es war ein Lehrer aus dem Bayerischen, der hat gesagt, Kirsch. Und wir haben alles gesehen, nur nicht die Farbe Kirsch. Sehen Sie, wir sind Lehrlinge bei Jesus unser Leben lang. Und deshalb, das muss klar sein, wir bringen es nicht zur Vollkommenheit. Aber weil wir zu Jesus gehören, dürfen wir immer wieder neu anfangen mit ihm und in ihm. Ein schlechter Lehrling, der sagt, jetzt ist aber Schluss. Ein schlechter Lehrmeister, der sagt, jetzt hast du keine Chance mehr. Nein, Jesus ist ein Lehrer, der uns mit Geduld Stück für Stück weiterbringen muss. Denn es heißt von Jesus, er sei sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn wir einen Fehler machen, dann sagt Jesus, ich vergib dir, du darfst wieder versuchen und wieder. Liebe Freunde, das ist nicht gesetzlich, weil wir es in der Gemeinschaft mit Jesus tun. Wenn wir das nicht tun, dann wird's Murks. Das ist das Entscheidende. Der Bergprediger lädt uns ein in die Gemeinschaft mit ihm. Und da dürfen wir lernen und versuchen, unser Leben zu verändern. Und jetzt einen kleinen Vorgriff auf Freitag, aber nur mit einem Satz. Dass wir nicht vollendet werden, das zeigt uns die Bergpredigt des Vaterunser mit dem einen Satz. Und vergib uns unsere Schuld. Solange wir das Vaterunser beten, geben wir zu, dass wir schuldig sind. Sonst müssen wir den einen Satz rausstreichen. Den brauchen wir nicht rausstreichen. Wir dürfen es immer wieder neu versuchen. Und jetzt noch eine interessante Beobachtung. Das Wort wurde zum Eingang zitiert. Sehen Sie, in der Bergpredigt ist so viel die Rede vom Tun. Der größte Teil, das ist mal durch. Übrigens, wenn wir schon bei den Zeiten sind, die Bergpredigt kann man in 20 Minuten lesen. Nicht? Also Vater unser 20 Sekunden, Bergpredigt 20 Minuten, wenn man es laut liest. Ich habe schon ausprobiert. Also, das schaffen Sie die nächsten Tage einmal. Dann werden Sie sehen, in der Tat, der Schwerpunkt ist das Tun. Aber interessant, wie dieser Teil abgeschlossen wird. Mit dem Wort, das Sie im Eingang zitiert haben. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und das ist mir jetzt bei der Vorbereitung wieder neu geworden. Habe ich noch nie erkannt, diesen Zusammenhang. Wir können nicht tun ohne Gebet. Am Ende der ganzen Worte übers Tun sagt Jesus, bittet. Ohne die Gemeinschaft mit Jesus, ohne das Gebet, können wir uns nicht verändern und nicht Gottes Willen tun in unserem Leben. Und deshalb gehört es zum Gebet. Herr, dein Wille geschehe durch mich, durch uns als Christen, durch deine Gemeinde. Wir können nicht losmarschieren und tun und die Welt verändern ohne Gebet. Es geht nicht. Bittet, so wird euch gegeben. Noch ein letztes zu diesem Aufbau, dann möchte ich Sie damit verschonen. Wie wichtig das Tun ist für Jesus, zeigt der Schluss dieses Doppelgleichnis. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Fels baute. Wer diese meine Rede hört und tut, wer diese meine Rede hört und nicht tut, der gleicht einem törichten Menschen. Das Tun ist der Wille Gottes für unser Leben. Jetzt könnten wir mit diesem Zusammenhang natürlich hinein und das im Einzelnen auslegen. Das ist heute nicht möglich. Was ist denn der Wille Gottes an uns konkret? Da sagt die Bergpredigt viel dazu, da sagt das Neue Testament viel dazu, da sagt schon das Alte Testament viel dazu. Aber das können wir heute nicht ausführen. Interessant, dass Jesus mit seinen Jüngern zuerst über die Veränderung des Lebens spricht. Die Veränderung des Alltags. Die Unterweisung für das Zeugnis mit dem Wort, für die Sendung, für die Mission, kommt nach dem Johannesevangelium später. Wissen Sie warum? Weil für uns Christen eine ganz große Gefahr besteht, dass wir durch unsere Frömmigkeit, durch unseren Missions- und Zeugniseifer gegebenenfalls die Veränderung unseres Lebens vergessen. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr von mir lernt, dann ist Klasse 1 die Veränderung eures Verhaltens im Alltag. Und Klasse 2 ist die Sendung. Beginnen Sie nicht gleich mit der zweiten Klasse. Überspringen Sie nicht die erste Klasse. Aber bleiben Sie auch nicht ständig sitzen, sodass Sie nicht in die zweite Klasse kommen. Verstehen Sie? Und auch das lernen wir aus der Bergpredigt, denn da sagt Jesus am Schluss ein ganz erschreckendes Beispiel. Es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Und ich werde zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Die sind gleich in die zweite Klasse gegangen. Die haben gebetet, gepredigt und Wunder getan. Aber nicht die Veränderung des Lebens im Alltag. Das kleine Einmaleins der Lebensveränderung, das uns Jesus in der Bergpredigt lehrt. Das ist die erste Klasse, wenn es um Jesu Willen geht, nach der Umkehr. Wenn wir bei Jesus beginnen zu lernen, vergessen wir nicht unsere Veränderung unseres Verhaltens im Alltag. Dann kommt die zweite Klasse. Jesus will, dass wir seinen Namen bezeugen. In Matthäus 10 und in Matthäus 28 sendet Jesus die Jünger in die Welt mit seiner Botschaft: Geht hin, verkündigt das Evangelium, macht zu Jüngern alle Völker. Wir haben nicht nur die Aufgabe des Zeugnisses der Tat, des veränderten Alltagslebens. Wir haben die Aufgabe, Jesus zu bezeugen, sein Wort, seinen Namen weiterzusagen. Das kann nicht jeder in gleicher Weise tun. Aber es muss unser gemeinsamer Wille sein, es muss unser Gebet sein, dass wir es lernen, noch mehr lernen, noch besser lernen, Jesus zu bezeugen. Es muss unser Gebet sein, dass uns Jesus Mut gibt. Darf ich es persönlich sagen? Ich bin ein Feigling. Wissen Sie, hier eine Bibelarbeit zu halten, ist leicht. Konnte ich mich zu Hause vorbereiten? Ich habe ein Manuskript. Ich bin geschützt. Im Gottesdienst habe ich noch einen Talar, der schützt noch ein bisschen mehr. Dann bin ich noch eine richtige Amtsperson. Sie sind alle freiwillig hierher gekommen, aus dem Posaunenchor. Oder auch freiwillig hier? Super. Sind alle freiwillig da? Gibt keine laute Zwischenrufe bis jetzt, kein Protest. Sind in einem geschützten Raum der Kirche. Aber draußen fällt es mir schwer. Da habe ich das alles nicht. Sind die Leute nicht freiwillig da? Da gibt es Widerspruch. Da könnte es sein, sagt einer, nicht ganz sauber, heute noch. Wo sind wir denn? Verstehen Sie? Es hat mich dieses Jahr persönlich ganz tief getroffen. Ich hatte eine Bibelarbeit zu halten über den Auftritt des Paulus in Athen. Und da heißt es gleich am Anfang, er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge zu den Frommen. Es war damals auch nicht so ganz einfach, aber immerhin Raum, freiwillig, und er ging auf den Marktplatz. Die Öffentlichkeit. Und dann kam es ja zum Streitgespräch mit der Intelligenz von Athen, mit den Philosophen. Dem hat sich Paulus geschützt. Das hat mich ganz tief betroffen. Jesus will, dass sein Wort auch nach außen laut wird. Dass wir das sagen. In der Art, wie wir es können. Vielleicht fällt es dem einen leichter, dem anderen fällt es schwerer. Aber es muss unser gemeinsamer Wille sein. Gemeinde Jesu ist nicht der Club der Abgeschlossenen. Im sicheren Raum, sondern wir sind gesandt. Jesus hat gesagt, geht hin. Er hat seine Jünger gesandt wie Schafe unter die Wölfe. Ich sage das nicht Ihnen, ich sage es mir mit. Dass das unser Auftrag ist und dass wir darum beten und dass wir darum ringen, dass uns Gott dieses Zeugnis gibt, weil es sein Wille ist. Gott will, dass allen geholfen wird und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gilt nicht nur für die Hauptamtlichen, es gilt für uns alle an dem Platz, an den Gott uns gestellt hat. Es ist der Wille Gottes an unser Leben, dass wir ihn mit Wort und Tat bezeugen. Und wie gesagt, das können wir nicht ohne Gebet. Wir können es nicht. Noch ganz kurz ein drittes, auf diese Art wächst Gottes Reich. Auf diese Art wächst Gottes Reich. Wenn wir seinen Willen tun, den wir nur tun können, wenn wir ihn drum bitten, dann wächst Gottes Reich. Durch Menschen, die glauben, durch Menschen, die Salz und Licht der Welt sind, durch Menschen, die Jesus zu allen Völkern sendet, durch Menschen, die wie Sauerteig in dieser Welt wirken, wächst Gottes Reich. Das Reich wächst nicht durch Macht der Christen und der Kirchen. Es ist nicht der erklärte Wille Gottes, dass wir Macht haben. Wenn das hier und da der Kirche gegeben ist, dann ist das eine andere Sache. In vielen Teilen der Welt und in der Kirchengeschichte hatte die Kirche eine Gestalt der Ohnmacht. Und trotzdem hat sie gewirkt. Wir haben nicht die Verheißung auf Macht. Wir haben die Verheißung, dass sein Reich wächst. Dadurch, dass Menschen zum Glauben kommen. Wie auch immer die äußere Form von Kirche sein mag. Und wie gesagt, es ist häufig die Form der Knechtsgestalt. Jesus hat uns auch nicht verheißen, dass wir die Welt im politischen Sinn befrieden können, obwohl das unser Anliegen ist und obwohl wir auch dafür mithelfen wollen. Jesus hat in großer Nüchternheit gesagt, dass bis zu seiner Wiederkunft es Frieden geben wird, Krieg geben wird und Verfolgung und Verführung. Nicht, dass wir das wollen, schon gar nicht herbeiführen wollen. Wir werden auch beten für Frieden und gegen Verfolgung und gegen Verführung. Aber wir haben nicht die Verheißung, dass wir eine Welt bekommen ohne dies. Nur punktuell. Die Verheißung haben wir für unser Zeugnis. Nämlich, dass es Gemeinde gibt bis zu seiner Wiederkunft und dass der Satan die Gemeinde nicht überwindet. Und dass trotz Krieg, Verfolgung und Verführung sich das Reich Gottes ausbreitet auf der ganzen Erde. Matthäus 24. Und dann wird er wiederkommen. Wenn sein Evangelium auf der ganzen Welt bekannt ist, wenn es weitergesagt wurde, wenn Christen in welcher äußeren Gestalt auch immer auf der ganzen Welt anzutreffen sind, dann ist das Ziel erreicht. Dann ist der Wille Gottes für diese Weltzeit erfüllt. Dann wird Jesus wiederkommen. Das ist der Wille Gottes. Und damit stehen wir wieder bei diesem letzten Ziel der Vollendung dieser Welt. Wie im Himmel, so auf Erden. So enden diese drei ersten Bitten, und ich glaube, es ist der Abschluss für alle drei ersten Bitten. Nämlich, dass Gottes Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht, auf Erden und im Himmel. Dieses umfassende Ziel, das ist Gottes Wille. Und das wird er erreichen. Und darum dürfen wir bitten. Sie haben gemerkt, es war trotz allem viel von unserem Tun die Rede. Und trotzdem, dieses unser Tun ist nur möglich, wenn wir ihn bitten. Deshalb lasst uns ihn bitten, dass wir, dass Menschen umkehren und dass es uns geschenkt wird, dass wir das tun können, dass sein Wille geschieht. Und lasst uns bitten, dass es nicht nur bei uns geschieht, sondern weltweit. So weit, so umfassend, in der Vollendung seines Reiches, wenn wir am Ziel sind. Amen. Wir beten. Dein Wille geschehe, lieber Vater im Himmel. Und das heißt, dass wir zuerst bekennen wollen, dass wir aus unserer Kraft heraus nicht das Entscheidende tun können. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind immer wieder sehr bald am Ende. Und deshalb kommen wir zu dir und bitten dich. Schenke es uns, dass wir immer wieder neu umkehren und zurückkehren in deine Gemeinschaft, wenn wir uns von dir entfernt haben. Und das wollen wir nicht nur für uns bitten, sondern für viele Menschen. Wir wollen dich bitten für die Menschen, die dich noch nicht kennen, in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, hier in unserem Land und in anderen Ländern. Wir bitten dich, dass du Menschen rufst in die gute Gemeinschaft mit dir. Und wir danken dir, dass du so gnädig bist, dass wir mit leeren Händen kommen dürfen, ja sogar müssen, dass wir uns nicht selber im Weg stehen müssen. Du nimmst uns an. Gib, dass wir dich annehmen können, wie Kinder sich beschenken lassen können. Wir wollen dich auch bitten, dass wir unser Leben verändern können nach deinem Willen. Rede du selbst hinein in unseren Alltag. Zeig uns unsere wunden Stellen, wo wir nicht richtig miteinander umgehen, mit unserem Nächsten, wo wir nicht lieben können, wo wir so schnell mit dem unfreundlichen Wort dabei sind, einander richten. Wir bitten dich um deine Vergebung und immer wieder um neuen Anfang. Und befähige du uns auch zum Zeugnis, nimm uns die Angst. mach uns bereit, dich zu bekennen. Wir wollen dich bitten, zeigst du einem jeden von uns persönlich, was jetzt dein Wille ist. Und dann loben wir dich, dass du dein Reich vollenden wirst und dass du alles Böse in und um uns besiegen wirst und dass du dein Reich heraufführst, dein ewiges Reich. Gib, dass wir getrost und froh nach vorne schauen können, auf dich, auf dein Kommen. Amen.